SWR 2 aktuell.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag und das sind unsere Themen. Der digitale Impfausweis kommt. Wir sprechen mit dem Landesapothekerverband Baden-Württemberg, wie das bewältigt werden soll. Das Tierwohl-Label ist vorerst gescheitert und Joe Bidens erste Auslandsreise als US-Präsident geht nach Großbritannien. Unser Korrespondent ist in Cornwall mit dabei. Doch zunächst Corona und Berlin. Spätestens ab Montag soll unser Corona-Leben leichter werden, denn der digitale Impfpass kommt. Er ist eine zusätzliche Möglichkeit, um Impfungen zu dokumentieren und wird gerade von Gesundheitsminister Spahn in Berlin vorgestellt. Geimpfte sollen damit Informationen wie Impfzeitpunkt und Impfstoff künftig auch personalisiert direkt auf dem Smartphone digital speichern können. Und weil das Handy sowieso meist immer mit dabei ist, ist auch die Vorlage eines Impfnachweises überall dann problemlos möglich. Vor allem das Reisen soll so einfacher gemacht werden. Soweit der Plan. Ärzte und Apotheker sollen dabei diejenigen sein, die den digitalen Impfnachweis generieren. Und schon gerät der schöne Plan ins Schlingern, denn viele Arztpraxen sind dazu, allein von der Software her, noch gar nicht in der Lage. Bleiben noch die Apotheker. Frank Eickmann ist Pressesprecher des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg. Herr Eickmann, können die Apotheken tatsächlich gleich einsteigen beim digitalen Impfnachweis?
Eigentlich ja. Überwiegend, würde ich sagen, werden die Apotheken in der Lage sein, ab Montag beziehungsweise vielleicht auch mit ein, zwei Tagen Verzögerungen diese Leistungen zu erbringen. Bei einigen Apotheken hakelt es noch so ein bisschen an der technischen Anbindung an das System, weil wir hier mit sehr sensiblen Daten arbeiten, muss das hochsicherheitsmäßig ablaufen. Da gibt es noch Kleinigkeiten zu tun, aber ganz grundsätzlich werden bereits heute schon viele Apotheken das tatsächlich anbieten können.
Sicherheit ist ein Stichwort. Wie können Sie denn gewährleisten, dass Ihnen keine Fälschungen untergejubelt werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage, Frau Alex. Es gibt natürlich Kennzeichen, die wir überprüfen werden in den Apotheken. Es ist selbstverständlich der Impfpass selbst, den wir überprüfen. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir auch die Personalausweise dagegen legen. Und die Kunden und Patienten werden gebeten, tatsächlich auch in ihre ortsnahe Apotheke zu gehen. Und viele dieser Kunden werden dort auch persönlich bekannt sein. Das erleichtert natürlich die Sache. Darüber hinaus natürlich einen 100%igen Schutz werden wir an der Stelle nicht kriegen. Aber nach bestem Wissen und Gewissen und nach allem Menschenmöglichen werden wir hier ein Maximum an Sicherheit erzielen können. Alles Weitere werden wir aus Erfahrungen dann lernen.
Wenn ich jetzt einen solchen digitalen Impfnachweis haben will, wie muss ich vorgehen?
Sie nehmen Ihren Papierimpfpass mit. Zusätzlich packen Sie bitte Ihren Personalausweis ein und dann gehen Sie in Ihre ortsnahe Apotheke. Die Apotheke überträgt nun über einen sehr, sehr sicheren IT-Weg Ihre Daten, das ist Ihr Vorname, Ihr Nachname und Ihr Geburtsdatum, auf einen zentralen Server, der von der Bundesregierung quasi beauftragt wurde und von IBM Deutschland gefahren wird. Dieser Server ist verbunden auch mit dem Robert-Koch-Institut. Ihre Daten werden dort auf dem Server verarbeitet und dann wird für Sie ein digitales Impfzertifikat erstellt auf diesem Server und der Apotheke auf dem Bildschirm angezeigt. Das heißt, die Daten werden nicht übermittelt an die Apotheke, sondern dort nur angezeigt. Die Apotheke hat nun die Möglichkeit, Ihnen diese Daten auszudrucken auf Papier. Und auf diesem Ausdruck ist ein QR-Code drauf, also so ein schwarz-weißer rechteckiger Code. Und mithilfe dieses Codes können Sie dann als Kundin Ihren digitalen Impfausweis in eine App überführen. Im Augenblick dürfte das entweder die Corona-Warn-App sein oder auch der COF-Pass, eine einigermaßen neue App, und dann wäre die Sache schon rund.
Das klingt relativ nachvollziehbar. Laut RKI sind knapp 19 Millionen Deutsche mittlerweile zweimal gegen Corona geimpft. In Deutschland gibt es um die 19.000 Apotheken. Ich hätte jetzt Angst, überrannt zu werden. Wie geht's Ihnen?
Ja, die Angst haben wir in der Tat auch. Wir haben auch schon in der vergangenen Woche viele Anfragen in den Apotheken gehabt von Kunden, die gesagt haben, kann ich gleich für Montag einen Termin reservieren, um das zu machen. Also es wird hier ähnlich sein wie auch um Weihnachten rum bei der Maskenausgabe. Wir brauchen alle gegenseitig Verständnis, Respekt und auch Geduld. Das muss sich auch erst ein bisschen einspielen. Der eigentliche Weg zur Erstellung eines entsprechenden Impfpasses ist nicht wahnsinnig aufwendig, aber er braucht dann doch schon immer ein paar Minuten. Und wir müssen das natürlich, sage ich mal, nebenbei machen in den Apotheken, weil das Arzneimittelversorgungsgeschäft läuft ja weiter. Also hier werden die einzelnen Apotheken vielleicht auch tatsächlich noch Termine vergeben. Das entscheiden die Apothekeninhaberinnen und Inhaber, wie sie es genau machen. Einfach nicht überhasten. Schauen Sie, dass Ihre Apotheke diese Leistung überhaupt schon erbringen kann und fragen Sie dort einfach, wann Sie kommen können. Und bitte nicht alle gleich am Montag und heute und morgen, sondern vielleicht auch erst Mitte der Woche oder vielleicht auch erst nächste Woche. Es ist ja kein übermäßiger Zeitdruck.
Sie bekommen dann 18 Euro pro digitalem Impfnachweis. Rechnet sich das für die Apotheken?
Das wissen wir in der Tat noch nicht genau. Also wir haben natürlich einen gewissen EDV-Aufwand, den wir in den Apotheken leisten müssen. An den Arbeitsplätzen brauchen wir halt abgesicherte Systeme. Hier gab es auch schon einige Vorinvestitionen der Apotheke, um sich an ein solches sicheres Übertragungssystem überhaupt anschließen zu können. Zusätzlich haben wir unseren Personaleinsatz und wir müssen das natürlich auch irgendwie organisatorisch in den Apotheken stemmen können.
Herr Eickmann, weil wir gerade über Geld sprechen, der Bundesrechnungshof kritisiert, dass Apotheken bei der Maskenabgabe übermäßig profitiert hätten. Nehmen Sie diese Kritik an?
Die Maskenabgabe ist ja schon viele Monate jetzt wieder her, ist sicherlich ein Politikum. Wir haben das innerhalb von kürzester Frist umzusetzen gehabt. Sie erinnern sich, dass wir kurz vor Weihnachten damit konfrontiert worden waren, noch vor den Feiertagen an die entsprechenden Personengruppen und das waren rund 30 Millionen Menschen in Deutschland, jeweils 3 Masken kostenfrei abzugeben, ohne jegliche Kontrollinstrumentarien. Wir sind absolut geflutet worden und waren deutlich über das Limit angestrengt. Insofern finde ich, dass auch hier dieser Einsatz durchaus, sage ich mal, vernünftig bezahlt wurde. Das ist mal ganz klar. Im Weiteren wurde dann die Vergütung für die Masken abgesenkt, also diese verpflichtende Maskenabgabe, die wir dann noch Januar, Februar und März geleistet haben. Aber Sie müssen überlegen, dass diese 30 Millionen bezugsberechtigten Personen vom Prinzip her dreimal jeder in der Apotheke war. Das waren 90 Millionen Patientenkontakte mit Beratungsgespräch, mit der Frage, ist die Maske in Ordnung, was kann ich machen, um die zu pflegen und wie lange darf ich sie tragen und so weiter. Es war eben auch viel Arbeit. Und hier muss man auch klar sagen, die Erstattungspreise für die Abgabe dieser Masken oblag dem Bundesgesundheitsministerium. Das Ministerium hat die Preise festgesetzt, die Apothekerschaft hat da auch nichts verhandelt oder sowas. Es wurde einfach festgesetzt und eigentlich kam diese ganze Aktion über Nacht. Also ich kann verstehen, dass das ein Politikum ist, aber dort sollte es auch bleiben in der Diskussion und sollte nicht auf die Apotheken runtergebrochen werden.
Also geht der schwarze Peter zurück ans Bundesgesundheitsministerium. Und das war Frank Eickmann, der Pressesprecher des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg, zum Start des digitalen Impfnachweises. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass man sich den Code auch per Post zuschicken lassen kann und dass der ganz normale gelbe Impfpass natürlich weiterhin gültig ist. Wir bleiben in Berlin. Dafür, dass die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten ein inoffizielles Gremium ist, dafür hat es in Corona-Zeiten eine hochoffizielle Beachtung erreicht. Gespannt wartet das Fußvolk, was in Sachen Lockerung und weiterem Vorgehen geplant wird. Die Inzidenzzahlen sinken bundesweit. In Rheinland-Pfalz liegen sie aktuell bei 20 und in Baden-Württemberg bei 26. Das ist erfreulich und weckt jede Menge Erwartungen auf einen normaleren Alltag mit mehr Freiheiten. Einzelheiten dazu von unserem Berlin-Korrespondenten Hans-Joachim Viehweger.
Die Konzert- und Veranstaltungsbranche drängt. Es sei nicht erkennbar, was noch geschehen müsse, um wieder große Events zu organisieren. Man sei in der Lage, nur geimpften, getesteten oder genesenen Menschen den Zutritt zu gewähren, so ein Verbandssprecher gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Welche konkreten Regeln gelten, darüber entscheiden die Bundesländer. Mehrere SPD-geführte Länder fordern im Vorfeld der heutigen Beratungen bundeseinheitliche Regeln für Großveranstaltungen und Volksfeste, so Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Wir haben es ja ganz oft auch mit ähnlichen Veranstaltungen im gleichen Format zu tun. Denken Sie nur an beispielsweise die Fußball-Bundesliga, die großen Konzerttourneen, die wir von früher gewohnt sind, etc. Deswegen wäre es gut, wenn wir einheitliche Maßstäbe hätten.
Natürlich unter Einhaltung klarer Hygienekonzepte. Im ARD-Morgenmagazin verwies Weil darauf, dass bei den Spielen der Fußball-EM in München 14.000 Zuschauer erlaubt sind. Hiervon erhofft sich auch Bayerns Regierungschef Söder Impulse.
Wenn es gut klappt, ist es auch ein Probelauf für andere größere Kulturveranstaltungen ähnlicher Form.
Weitergehende Forderungen kommen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Mit Blick auf die zunehmende Zahl der Impfungen sprach er sich dafür aus, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. Wer sich bewusst nicht impfen lasse, müsse das Risiko dann selbst tragen und verantworten.
Von Corona zum Wahlkampf. Es wird nichts aus dem Triumphzug der Bundeslandwirtschaftsministerin vor der Bundestagswahl. Das Prestigeprojekt von Julia Klöckner wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr über die Bühne gehen. Die Rede ist vom staatlichen Tierwohl-Label. Nach ARD-Informationen findet sich dafür im Bundestag keine Mehrheit. Einzelheiten dazu von unserer Berlin-Korrespondentin Claudia Plass.
Eine Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher will, dass Schweine, Rinder und Geflügel in der Landwirtschaft artgerecht gehalten werden. Wichtig ist vielen auch eine entsprechende Haltungskennzeichnung auf der Fleischverpackung im Supermarkt. Das zeigt auch der jüngste Ernährungsreport, den Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kürzlich vorstellte.
Die Bürgerinnen und Bürger, das zeigt sich hier drin im Report, ihnen ist immer wichtiger, wo ihre Lebensmittel herkommen und welche Auswirkungen ihr eigener tagtäglicher Konsum hat.
Schon lange arbeitet die CDU-Politikerin daran, ein staatliches Tierwohl-Label einzuführen. Das Kabinett verabschiedete eine entsprechende Verordnung aus dem Agrarministerium. Sie sieht eine Kennzeichnung auf freiwilliger Basis vor. Doch das geplante Logo steht vorerst vor dem Aus. Es findet im Bundestag keine Mehrheit. Susanne Mittag ist Tierschutzbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. Sie bemängelt vor allem eine unzureichende Umsetzung durch das Ministerium. Noch fehlten für ein Label ausreichend klare Kriterien für die Tierhaltung, sagte sie dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das Tierwohl-Label ist derzeit noch unvollständig. Über die Finanzierung haben wir uns natürlich auch noch nicht unterhalten. Ich muss ja erst mal wissen, in welchem Rahmen ich das Tierwohl-Label anwende, also welche Bandbreite. Das alles noch zu regeln, weil es auch noch gar nicht inhaltlich vorliegt, da sehe ich keine Chance mehr, dass das vor der Sommerpause in dieser Legislatur noch durchkommt.
Große Supermarktketten haben bereits eine Verpackungskennzeichnung zu Haltungsbedingungen eingeführt. Das geplante staatliche Label soll breiter angelegt sein. Tierhaltung über dem gesetzlichen Standard. Kriterien auch für Aufzucht, Transport und Schlachtung. Derzeit gibt es Vorschläge für die Schweinehaltung. Die Tiere sollen zum Beispiel mehr Platz im Stall und Stroh zum Wühlen haben. Die SPD aber fordert klare Kriterien, auch für Rinder und Geflügel. Ein weiterer Punkt, statt eines freiwilligen Labels müsse es ein staatlich verpflichtendes Kennzeichen geben. Aus dem Bundesagrarministerium heißt es dagegen, ein verpflichtendes Tierwohlkennzeichen auf nationaler Ebene sei europarechtlich nicht möglich. Das sieht auch die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Gitta Connemann, so. Aber auch sie betont gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio,
es wird in dieser Legislaturperiode keine Verabschiedung des Tierwohlkennzeichengesetzes mehr geben.
Zwar habe die Ministerin einen Entwurf für ein staatliches Tierwohl-Label vorgelegt, ihrer Meinung nach haben sich die Pläne aber überholt mit der Kennzeichnungsinitiative durch den Handel. Gut sei, so Connemann, dass Klöckner das Tierwohlkennzeichen während der EU-Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung gesetzt hat. Hier müsse nun weitergearbeitet werden.
Das heißt, der Kurs für Koalitionsverhandlungen und die nächste Legislaturperiode ist klar. Wir brauchen eine verbindliche Haltungsform und Herkunftskennzeichnung. Das geht nur mit der EU gemeinsam, denn viele Waren werden aus dem Ausland importiert.
Gegen eine freiwillige Lösung hat sich auch der Bundesrat ausgesprochen, ebenso wie der Deutsche Bauernverband, der sich für eine, wie es heißt, flächendeckend wirksame, verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung einsetzt. Der Verband sieht das Logo vor allem als Teil eines größeren Projekts, der Umbau der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Klarheit fordern auch Verbraucherschützer, damit Supermarktkunden schnell erkennen können, ob das Fleisch, das sie kaufen, aus artgerechter Haltung stammt.
Soweit die Forderung. Auch ohne Tierwohl-Label gibt es bereits Klassifizierungen, an denen sich der Verbraucher orientieren kann. Wer beispielsweise Fleisch aus artgerechter Tierhaltung kaufen möchte, kann das tun. Wie genau? Das erklärt Tobias Koch aus der SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung.
Am einfachsten geht das mit dem sehr weit verbreiteten und übersichtlichen Siegel Haltungsform. Wahrscheinlich hat es jede und jeder von uns schon mal im Supermarkt oder Discounter gesehen. Das ist ein kleines Viereck auf der Verpackung. Da steht auch groß Haltungsform drauf. Und die Zahlen 1 bis 4. Das sind die Kategorien, wobei 1 die schlechteste Haltungsform ist, also am wenigsten Tierwohl kennzeichnet, und 4 die beste. Wer also auf Tierwohl Wert legt, der sollte möglichst Fleisch aus der Kategorie 4 kaufen. Problem? Das ist oft schwer zu finden.
Auf manchen Fleischverpackungen steht einfach nur für mehr Tierschutz oder Tierwohl. Was man daraus wirklich herauslesen kann, das erklärt Umwelt- und Ernährungsredakteur Tobias Koch so.
Da muss man genau hinschauen, ob es nur Worte oder eben richtige Siegel sind. Es gibt 2, die da auch Kriterien zu haben. Für mehr Tierschutz ist ein Siegel vom Deutschen Tierschutzbund, das ist so ein blaues Rechteck, und das vergibt entweder 1 oder 2 Sterne, wobei 2 Sterne die höheren Anforderungen an den Tierschutz kennzeichnen. Zur Einordnung, 2 Sterne bedeutet ungefähr die Haltungsform 3. Sprich, hier wären beim Kauf die 2 Sterne auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man wirklich mehr Tierwohl möchte. Dann gibt es noch das Siegel Initiative Tierwohl. Das fällt eher in die Kategorie gut gemeint. Es geht etwas über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus, liegt aber maximal bei der Haltungsstufe 2. So richtig Tierwohl ist das nicht.
Viele Produkte haben ja ein Bio-Siegel. Wer sie kauft, kann auch in Sachen Tierwohl in der Regel ein einigermaßen gutes Gewissen haben, sagt unser Experte.
Da liegen wir immer mindestens bei der Haltungsstufe 4. Sprich, sobald dieses grüne Blatt, das EU-Bio-Siegel, drauf ist, lässt das schon mal auf deutlich mehr Tierwohl schließen. Wenn dann noch ein Siegel der privaten Bio-Anbauverbände drauf ist, wie Demeter, Naturland oder Bioland, dann ist das in der Regel die höchste Kennzeichnung, die es in Sachen Tierwohl gibt.
Wir verlassen Deutschland und wenden uns der Welt zu. Seit den Zeiten der Boston Tea Party 1773 hat sich das Verhältnis der ehemaligen Kolonie zu Großbritannien doch sehr entspannt. Von einer Special Relationship zwischen den USA und Großbritannien ist die Rede. Doch mittlerweile knirscht es etwas im gemeinsamen Miteinander. US-Präsident Trump war für die Premierministerin May eine Heimsuchung. Und auch der aktuelle Premierminister Johnson und der aktuelle US-Präsident Biden sind nicht die allerbesten Freunde, seit Biden den Brexit lautstark kritisiert hat. Jetzt ist Biden aber auf Staatsbesuch in Großbritannien. Nicht weniger als eine neue Atlantik-Charta soll vereinbart werden. Thomas Spickhofen ist unser Großbritannien-Korrespondent. Herr Spickhofen, die Vorgängerin zu dieser Charta liegt 80 Jahre zurück und wurde während des Zweiten Weltkriegs von Churchill und Roosevelt beschlossen. Was soll die Neuauflage leisten?
Die soll im Grunde diese alte Freundschaft nochmal verstärken, vertiefen, wobei man interessanterweise den Begriff der Special Relationships, die man so lange hier in Großbritannien verwandt hat, offenbar in der britischen Regierung nicht mehr hören will. Alles, was wir lesen und hören, läuft darauf hinaus, sie möchten nicht kleiner Bruder, großer Bruder Verhältnis mehr haben, sondern mehr oder weniger auf Augenhöhe. Das ist sozusagen die neue britische Außenpolitik, Global Britain nennt man sie. Ja, und in dieser neuen Atlantik-Charta soll eigentlich alles drin sein, von globaler Verteidigung und Sicherheit bis zum Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie. Auch der Kampf gegen den Klimawandel soll darin auftauchen. Wir kennen den Text noch nicht, können aber sicher sein, es soll ein besonderes Band dieser Freundschaft dokumentieren.
Sie haben es angesprochen, Special Relationship, das will Johnson eigentlich nicht mehr so hören. Wie stark ist denn die Verbindung zwischen Großbritannien und den USA aktuell?
Sie ist ja traditionell immer stark gewesen und die Brüche, die wir in den vergangenen Jahren mit anderen westeuropäischen Partnern gesehen haben, die hat es in der Tat auch mit Großbritannien gegeben. Theresa May weiß davon, ein Lied zu singen, und auch Boris Johnson, den Joe Biden ja mal als emotionalen Klon, als Kopie von Donald Trump bezeichnet hat, hat durchaus zwar ein Arbeitsverhältnis zu Donald Trump gehabt, aber keine große Bewunderung für ihn gehegt, und insofern gibt es eine große Hoffnung, dass die vielen Gemeinsamkeiten, die man in der Tat diesseits und jenseits des Atlantiks hat, wieder stärker zum Tragen kommen, dass beginnt bei der kritischen Haltung gegenüber der russischen Regierung, der kritischen Haltung gegenüber China. In beiden Punkten sind sich Washington und London ja ziemlich einig. Es geht weiter über die gemeinsamen Interessen beim Klimawandel. Glasgow wird Gastgeber von COP26 sein. Trump ist ausgestiegen aus dem Klimaabkommen, Biden zurückgekehrt. Auch das gibt den Briten Hoffnung. Aber es gibt eben auch schwierige Themen. Allen voran der Handelsvertrag, das große Brexit-Versprechen von Boris Johnson. Wir machen einen großen Vertrag mit den Amerikanern. Der ist natürlich bislang noch überhaupt nicht zustande gekommen. Und es gibt auch knifflige Angelegenheiten, wenn es um das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU geht. Denn auch da hat Joe Biden immer gesagt, er ist ein Freund der EU, er ist ein Freund multilateraler Abkommen und Beziehungen. Und gerade die aktuelle Krise, wieder, die wir jetzt in Nordirland sehen, hat ihn dazu bewogen zu sagen, solange ihr da nicht Frieden haltet, solange sich da Großbritannien nicht an die Vereinbarung mit der EU hält, wird es auch ganz schwierig mit unserem eigenen Handelsvertrag.
Kann es denn überhaupt gelingen, zusammen mit der USA die EU auszuspielen?
Also ganz sicher wird Boris Johnson nicht mehr seinen Krawallkurs gegenüber der EU fortsetzen können, wie er das sicherlich unter Donald Trump noch konnte, wo er wusste, er hatte einen Freund für diesen Kurs im Weißen Haus. Den hat er nun definitiv nicht mehr. Ob es ihm gelingen wird, den einen gegen den anderen auszuspielen, würde ich mal abwarten. Ich glaube, Joe Biden hat sich da sehr, sehr klar positioniert. Sagt er persönlich auch immer, ich habe irische Wurzeln. Mir ist das ein Herzensanliegen, was da passiert. Auch das Karfreitagsabkommen ist ja unter veritabler Hilfe der Amerikaner damals unter Bill Clinton zustande gekommen. Auch Joe Biden war damals als Abgeordneter daran beteiligt. Also insofern glaube ich nicht, dass Boris Johnson da einen Keil zwischen die Vertreter der EU oder der anderen Europäer und Washington treiben kann.
Stichwort Weltpolitik. Beide sind UN-Vetomächte, beide verfügen über Atombomben, aber der Einfluss bröckelt weltweit. Könnte es da einen gemeinsamen Weg aus der Krise geben?
Also ganz sicher gibt es in der Weltpolitik ein paar Gemeinsamkeiten, die die beiden verbindet. Ich erwähnte schon die kritische Haltung gegenüber Peking und dem chinesischen Einfluss in aller Welt, die kritische Haltung gegenüber dem protektionistischen, nationalistischen Verhalten der russischen Regierung unter Wladimir Putin. Aber da verfährt Joe Biden eben nach einem Kurs, der mehr auf Multilateralismus und mehr auf internationale Kooperation aus ist. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er nach Genf fliegt und sich dort mit Wladimir Putin trifft. Diese Gemeinsamkeiten gibt es schon, aber es ist natürlich völlig klar, die USA sind, ob man das wirtschaftlich sieht, ob man das militärisch sieht, der größere Partner, auch im UNO-Sicherheitsrat größer als das Vereinigte Königreich.
US-Präsident Bidens erster Auslandsbesuch führt ihn nach Großbritannien, genauer gesagt nach Cornwall. Und direkt von dort war das auch unser Korrespondent Thomas Spickhofen. Zeit fürs Börsengespräch. Die deutsche Wirtschaft steigt in den Wahlkampf ein. Der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, der 40 Branchenverbände vereint, fordert massive Steuererleichterungen für Unternehmen und hat dafür eigens eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die positive Effekte von Steuersenkungen belegt. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, was genau fordert er denn der BDI?
Das sind zwei Kernpunkte. Einmal die Absenkung der Körperschaftssteuer von 15% auf 10%, also der Steuer auf die Einkommen von Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften. Und zweitens Abschaffung des Soli für Betriebe, denn der Solidaritätszuschlag ist ja seit Januar für viele Steuerzahler weggefallen, nicht aber für Unternehmen. Und was die angesprochenen möglichen positiven Effekte angeht, muss man schon dazu sagen, wenn der Spitzenverband der Industrie bei einem Arbeitgeber nahen Forschungsinstitut, in diesem Fall dem Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, eine Studienauftrag gibt, dann ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass die Ergebnisse doch schon eher im Sinne der Wirtschaft sind.
Und wie sehen die aus? Was würden diese Erleichterungen denn laut IW bewirken?
Das IW verweist erstmal darauf, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist. Das stimmt. Je nach lokaler Gewerbesteuer kann die Steuerbelastung für Firmen bis zu 36% betragen. Wenn wir mal auf den Schnitt der EU-Staaten schauen, dann sind das knapp 24%, liegen wir deutlich drüber. Und dann hat das Institut eine Langzeitsimulation laufen lassen bis 2030 und sagt, am Ende steht ein Plus von 33 Milliarden Euro. Also zusätzliche Nachfrage, mehr Investitionen, das alles würde die Mindereinnahmen des Staates durch weniger Steuern um diese Milliardensumme übertreffen. Und auch die Staatsschuldenquote läge 2030 nur um 3,6% höher als heute. Deshalb heißt es in dieser Studie, die Maßnahmen wären, Zitat, fiskalisch verkraftbar.
Die Börsen warten heute auf EZB und USA. Welche Daten werden da am Nachmittag bekannt gegeben?
In den USA die Inflation für Mai. Im April ist ja dort die Teuerung überraschend stark angestiegen um 4%. Das hat die weltweite Sorge vor einer langfristig hohen Inflation angeheizt. Und die Europäische Zentralbank informiert nach ihrer Zinssitzung ab 2:30 dann, wie sie die nächsten Monate gestalten will. Also vor allem, ob die milliardenschweren Anleihekäufe in diesem Umfang weitergehen. Und vor solchen wichtigen Terminen bewegt sich der DAX kaum. Das ist auch heute so. Plus 0,1% im Augenblick. 15.600 Punkte.